Kurz vor dem Morgengrauen gibt Musoko Twana einen kaum hörbaren Kehllaut von sich.
»Von jetzt an kein Laut, keine Bewegung«, flüstert Werner Masterton.
Hans Olofsson dreht vorsichtig den Kopf. Ein fast nicht wahrnehmbarer Laut verrät ihm, dass Werner Masterton sein Gewehr entsichert hat. Langsam, wie der schwache Widerschein eines weit entfernten Lagerfeuers, schreitet die Dämmerung voran. Auf einmal ist die Nacht vollkommen still. Sie warten, aber nichts geschieht. Plötzlich ist es Tag, die Landschaft entschleiert. Werner Masterton sichert sein Gewehr. »Wir können nach Hause gehen«, sagt er, »kein Leopard diese Nacht.« »Er ist da gewesen«, sagt Musoko Twana. »Er kam kurz vor dem Morgengrauen, aber er hat etwas geahnt und ist wieder verschwunden.«
»Hast du ihn gesehen?«, fragt Werner Masterton ungläubig.
»Es war dunkel«, antwortet Musoko Twana, »aber ich weiß, dass er hier war. Ich sah ihn in meinem Innern.« »Wenn der Leopard hier war, muss es Spuren geben«, sagt Werner Masterton.
»Es gibt Spuren«, antwortet Musoko Twana.
Er zeigt auf die Erde. Die Spuren des Leoparden.
»Was hat ihn erschreckt?«, fragt Judith Fillington.
Musoko Twana schüttelt den Kopf und streicht vorsichtig mit der flachen Hand über die Spur.
»Er kann nichts gehört haben«, antwortet er. »Trotzdem wusste er, dass es gefährlich ist. Es ist ein altes und erfahrenes Männchen. Er lebt schon so lange, weil er schlau ist.«
»Kehrt er in der nächsten Nacht zurück?«, fragt Hans Olofsson.
»Das weiß nur der Leopard«, antwortet Musoko Twana.
Ruth Masterton erwartet sie mit dem Frühstück.
»Keine Schüsse in der Nacht«, sagt sie.
»Kein Leopard?«
»Kein Leopard«, antwortet Judith Fillington. »Aber stattdessen habe ich vielleicht einen Verwalter gefunden.«
»Tatsächlich«, sagt Ruth Masterton und sieht Hans Olofsson an.
»Könnten Sie sich vorstellen zu bleiben?« »Nur für kurze Zeit«, antwortet er, »während sie nach einem geeigneten Mann sucht.«
Nach dem Frühstück packt er seinen Koffer. Erstaunt muss er sich eingestehen, dass er seine Entscheidung nicht bereut.
»Vielleicht kommt der Leopard ja diese Nacht«, sagt er zu Werner Masterton, als er sich verabschiedet.
Judith Fillington zieht eine schmutzige Mütze über ihre braunen Haare und hat Probleme, den ersten Gang einzulegen. Nach einer guten Stunde sind sie da. Fillington Farm, liest Hans Olofsson auf einem morschen, an einen Baum genagelten Holzschild. Sie fahren durch ein Gatter, das von einem Afrikaner geöffnet wird, passieren Reihen flacher Hühnerställe und halten schließlich vor einem dunkelroten Backsteingebäude.
»Ein Schloss mitten im afrikanischen Busch«, sagt Hans Olofsson.
»Ein seltsames Haus. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier solche Häuser gibt.«
»Herzlich willkommen«, erwidert sie. »Du nennst mich Judith und ich nenne dich Hans.«
Sie führt ihn zu einem großen und hellen Zimmer mit schiefen Winkeln und Dachschrägen. Durch das Fenster hat man Ausblick auf einen halb zugewachsenen Park mit morschen Gartenmöbeln. In einem Hundezwinger laufen unruhig Schäferhunde hin und her.
»Bwana«, sagt jemand hinter ihm.
Der Afrikaner ist sehr groß, sein Gesicht strahlt Würde aus.
»Mein Name ist Luca, Bwana.«
»Kann man einen Diener haben, der mehr Würde ausstrahlt als man selbst?«, denkt Hans Olofsson. Später, als sie auf den klapprigen Gartenmöbeln sitzen und Kaffee trinken, erzählt sie ihm mehr von Luca.
»Ich traue ihm nicht«, sagt sie. »Er ist verschlagen, auch wenn ich ihm niemals nachweisen konnte, dass er etwas gestohlen oder mich angelogen hätte. Aber er tut natürlich beides.«
»Wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten?«, fragt Hans Olofsson.
»Du musst bestimmt auftreten«, antwortet Judith. »Afrikaner suchen immer nach deinem schwachen Punkt, lauern auf die Momente, in denen du dich schwach zeigst. Stecke ihm nichts zu. Finde einen Grund, dich zu beschweren, wenn er deine Kleider zum ersten Mal gewaschen hat. Auch wenn es gar nichts zu mäkeln gibt, weiß er dann, dass du Ansprüche stellst.«
Zwei große Schildkröten schlafen zu Hans Olofssons Füßen.
Er hat Kopfschmerzen von der Hitze, und als er seine Kaffeetasse abstellt, sieht er, dass sein Tischchen ein ausgestopfter Elefantenfuß ist. Hier könnte ich den Rest meines Lebens verbringen, denkt er plötzlich. Hans Olofsson liegt in dem asymmetrischen Zimmer mit den Dachschrägen noch lange wach. Er horcht auf die Schäferhunde, die Luca aus dem Zwinger gelassen hat. Unruhig drehen sie eine Runde nach der anderen um das Haus. Es ist ja nur für kurze Zeit, denkt er. Ich bin ein zufälliger Besucher, der Menschen eine helfende Hand reicht, mit denen er nichts gemeinsam hat. Im Traum zeigt sich der Leopard, auf den er eine Nacht zuvor in einem Unterstand vergeblich gewartet hat. Der Leopard durchstreift sein Innerstes, und plötzlich sieht Hans Olofsson seinen Freund Sture vor sich. Sie sitzen zusammen auf ihrem Stein am Fluss und beobachten ein Krokodil, das sich neben den mächtigen Fundamenten der Brücke auf eine Sandbank geschoben hat. Auf einem Stahlträger balanciert Janine mit ihrer Posaune. Er versucht zu hören, was sie spielt, aber der nächtliche Wind verweht die Töne. Schließlich gibt es nur noch das wachsame Auge des Leoparden, das ihn aus der Kammer des Traums heraus beobachtet. Der Traum löst sich auf, und als er im afrikanischen Morgengrauen erwacht, kann er sich nicht mehr daran erinnern. Es ist ein Tag, Ende September 1969. Hans Olofsson wird mehr als 18 Jahre in Afrika verbringen.